Der Glaube an Gott, das Vorbild aller Liebesbeziehungen. Das ist schon faszinierend. Vergleicht man Glauben und Religion mit Liebe und Beziehung, so finden sich immer wieder Anknüpfungspunkte, die plötzlich erhellen, was zuvor recht verwirrend klang. Denn eine Beziehung zu einem Freund, eine Liebesbeziehung oder eine Partnerschaft, da kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Jeder weiß um die Voraussetzungen, die dazu nötig sind. Glauben und Gottesbeziehung sind uns aber in großen Teilen fremd geworden. Und so ist es durchaus hilfreich, das Zwischenmenschliche zu nehmen, um dadurch das Übernatürliche zu veranschaulichen. Vielleicht kann dadurch, dass ich jetzt diese Ausführungen hier mache, der ein oder andere den Schritt zum Glauben dann doch vollziehen. Aber bevor ich nun ein paar der Fäden aufnehme und entwirre, muss ich allerdings eingestehen, dass in Wirklichkeit nicht die Gottesbeziehung ein Abbild der menschlichen Beziehung ist. Es ist vielmehr umgekehrt. Die eigentliche, ursprüngliche und intensivste Liebesbeziehung ist die göttliche. Unsere menschlichen Beziehungen sind nur ein Bild dessen, was Gott tut. Das ist schließlich gemeint, wenn es im Schöpfungsbericht heißt, also im Buch Genesis der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als sein Abbild schuf er sie. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass derjenige, der eine lebendige und offene Beziehung zu Gott hat, dort für menschliche Partnerschaften viel mehr lernt und begreift als jemand, für den der Glaube nur eine intellektuelle Überzeugung ist. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Ich möchte jetzt ein paar Gedanken, vielleicht etwas unzusammenhängend, zusammentragen, um diese Parallele ein bisschen zu illustrieren. Liebe ist Glaube. Wenn ich mich dazu durchringe, an Gott zu glauben, so sagen viele, dann ist das aber etwas ganz anderes, als einen Menschen zu lieben, denn den Menschen kann ich sehen. Gott ist unsichtbar. Das mag überraschen, aber das ist richtig. Das ist korrekt. Aber einen Menschen zu lieben, setzt ebenfalls Glauben an Unsichtbares voraus. Wenn du von vornherein sagst, es gibt keine Liebe, das sind alles nur biochemische Vorgänge im Gehirn oder Hormone, dann kann dir keine Frau, kein Mann und kein Gott beweisen, dass es wahre Liebe wirklich gibt. Ich habe vor einigen Jahren einige Diskussionen mit einer Schülerin geführt, einer meiner Meinung nach hochintelligenten jungen Frau. Natürlich ging es auch um Glauben, Gott und Kirche. Nach einiger Zeit teilte sie mir mit, dass sie an diesen Gott, von dem ich erzählt habe, einfach nicht glauben könne. Das war zwar für mich enttäuschend, aber letztlich weiß ich, dass ich sowieso mit keinen noch so genialen Argumenten jemand umstimmen kann, wenn der selbst nicht will. Ein paar Tage später allerdings, und deswegen erzähle ich die Geschichte jetzt hier, teilte mir diese Schülerin mit, dass sie nun auch mit ihrem Freund Schluss gemacht habe. Ich war erstaunt. Warum das? Liebst du ihr nicht mehr? Und ihre Antwort war klar und bestimmt, doch, natürlich, sehr sogar. Aber das sind doch alles nur Hormone und Nervenimpulse. Liebe kann es doch gar nicht geben, wenn es keinen Gott und keine Seele gibt. Der Entschluss, an die Existenz von Liebe als eine wirklich seelische Regung zu glauben, ist tatsächlich nichts anderes als der Glaube an Gott. Die Liebe kann dir keiner beweisen, wenn du nicht glauben willst. Alle Hinweise kannst du wegerklären. Alle Liebesbeteuerungen deines Verehrers sind nur Worte aus deinem Mund, gesteuert durch Nervenbahnen. Wer nichts anderes als Wirklichkeit akzeptiert als das Messbare, Zählbare und Experimentelle, der wird niemals Liebe entdecken. Er wird die Liebe sehr wohl verspüren, aber dieses Gefühl nur als einen evolutionären Trieb begreifen. Unsterbliche Liebe gibt es für einen solchen Menschen nicht. Und so ist es auch mit dem Glauben an Gott. Wer sich entscheidet, nichts anderes gelten zu lassen als das Materielle und das Sichtbare, wird Gott nicht finden. Für einen Materialisten ist das natürlich der schlagende Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Kein Mensch, kein Gott kann ihm etwas anderes beweisen. Denn jeder Hinweis und jede Sehnsucht sind für diesen Atheisten auch biologisch oder psychologisch erklärbar. Natürlich wird er immer wieder Gott verspüren. Aber dieses Gefühl ist für ihn nichts anderes als der Rest des kindlichen Geborgenheitstriebes, der nach einem überirdischen Vater sucht, den es nicht gibt. Ich bete heute noch häufig für die vorhin erwähnte Schülerin. Die war mir sehr teuer. Ich habe vor allem viel Respekt vor ihrer Willensstärke und Verstandeskraft. Sie hat nämlich tatsächlich recht. Und wie können wir an die Liebe glauben, wenn es keinen Gott gibt und somit nur Materie? Aber im Gegensatz zu ihr fehlt vielen unseren atheistischen Zeitgenossen der Mut, die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Ein anderer Gedanke. Auch geliebt werden heißt glauben. Nicht nur die Frage, ob es Liebe überhaupt gibt, ist eine Glaubensfrage. Auch ob deine Liebe erwidert wird, musst du glauben. Denn ob dein Traumpartner dich auch liebt, kann er dir niemals beweisen. Das musst du glauben. Natürlich gibt es dafür Hinweise. Ein verliebter Blick, ein selbstgebasteltes Geschenk, der Verzicht auf ein großes Ereignis, nur um bei dir zu sein und noch viel mehr. Letztlich aber sind das alles eben nur Hinweise, Indizien. Ob dahinter Liebe steht oder vielleicht doch nur der Versuch, dich auszunutzen, wird dir niemand wirklich beweisen können. Es gibt leider einige Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, einen solchen Glauben an die Liebe aufzubringen. Sie sind so sehr enttäuscht worden, dass sie nicht mehr glauben können, dass ein anderer es ernst meint mit seiner Liebe. Oft können sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es so etwas wie Liebe gibt. Will nicht nur jeder an sich selbst denken? In diesem direkten Zusammenhang steht auch die Überzeugung, selbst überhaupt nicht liebenswert zu sein. Die Aussage, der, der mir gerade seine Liebe gesteht, kennt mich doch gar nicht. Wenn der wüsste, wer ich bin, würde er mich mit Sicherheit hassen. Ist nicht selten. Verletzungen eines Menschen, der sich einem anderen vertrauensvoll geöffnet hat, gehen tief und haben schreckliche Konsequenzen. Um neuen Verletzungen aus dem Weg zu gehen, verkrampfen sich diese Menschen immer mehr und schotten sich oft gegen alles ab, was in ihnen Liebe hervorrufen könnte. Die gleiche Abwehrhaltung gibt es auch gegenüber Gott. Manche Menschen sind durch religiöses Verhalten von Eltern, Freunden, aber auch von Priestern so sehr verletzt worden, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass hinter dem ganzen Gerede von Gott wirklich ein gutes, göttliches Wesen darauf wartet, mich zu lieben. Davon zu sprechen, wird zur hohlen Phrase, verliert seine Bedeutung und erzeugt schließlich sogar Ekel. Unmittelbar damit geht die Überzeugung einher, dass ein wirklich göttliches, gütiges und liebevolles Wesen mich nicht lieben kann. Aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht wert bin. Religiöse Verletzungen führen zu Haltungsschäden. Ich schütze mich vor allem, was in mir glaubendes Vertrauen erwecken könnte und mich an meine alten Verletzungen erinnern würde. An die Liebe zu glauben, kann dir keiner vorschreiben und keiner ausreden. Deswegen sind Glauben und Lieben Vorentscheidungen. Glauben an Gott hervorzurufen ist nicht durch Zwang und nicht durch Überredungen möglich. Weder kann ein Naturwissenschaftler dir ausreden, Gott zu lieben, noch kann dir ein Biochemiker beweisen, dass deine Liebe nur eine Folge von so viel Schokoladenkonsum ist. Glauben und Lieben sind Vorentscheidungen. Grundoptionen, sagt der Soziologe. Und doch sind es keine Entscheidungen der Unvernunft oder, wie der Philosoph sagen würde, der Vorvernunft, denn diese Entscheidungen lassen sich sehr wohl überprüfen, aber erst im Nachhinein. Denn es handelt sich ja um die Bereitschaft, Wirklichkeit wahrzunehmen. Verschließe ich die Augen vor einem ganzen Bereich der Realität, wird sich diese größere Welt nicht beweisen lassen. Aber wenn ich meine Vorentscheidung ändere und bildlich gesprochen die Augen öffne, kann ich überprüfen, ob diese größere Welt des Glaubens oder der Liebe existiert. Dass viele behaupten, das sei ein Schritt vom sicheren Wissen in die Welt des unsicheren Glaubens, ist natürlich Unsinn. Geglaubt haben die Atheisten auch schon die kleine Welt. Es handelt sich vielmehr um einen Schritt von einer Welt der begrenzten Erkenntnis in eine Welt der weiteren Sicht. In diesem Sinne spricht Jesus auch gerne von Licht und Finsternis. Er hat viele Blinde geheilt, wie eine Beschreibung für den Vorgang der Bekehrung. Wenn du dich also dazu durchgerungen hast, nicht mehr nur an biochemische Vorgänge zu glauben, sondern auch Liebe vorauszusetzen, kann es sein, dass du dir dieser Liebe so sicher bist, dass du alles andere dafür verwetten würdest. Sogar die Biochemie und Schokolade. Ein für die Liebe Blinder wird dich zwar für verrückt halten und so typische Sprüche loslassen wie du bist doch wohl total verrückt geworden, Liebe macht blind und so weiter. Aber du weißt jetzt einfach mehr. Das gilt auch für Gott. Wer ihn leugnet und alles, was Gott ähnlich sieht, also alles Geistige, der wird natürlich auch keinen Beweis für Gottes Existenz finden. Wer aber im biblischen Sinne die Augen öffnet, der begreift plötzlich auch den Sinn und die Bedeutung des Materiellen überhaupt des ganzen Seins. So kann sich jemand, der glaubt, einer geistigen Sache sehr viel sicherer sein als ein Naturwissenschaftler seiner Beweise. Allerdings weiß das der Atheist nicht im Voraus. Deshalb erscheint ihm der Glaube als ein Wagnis. Und leider sind viele nicht bereit, dieses Wagnis einzugehen. Wenn die wüssten. Und noch ein Gedanken, bevor wir uns einem zweiten Teil zuwenden. Glauben und Vernunft. Viel Verwirrung stiftet die Behauptung von Glaubenden, ich bin mir absolut sicher, dass es Gott gibt. Ich würde diesen Satz ja sofort unterschreiben. Aber das Problem ist die Antwort. Die Antwort auf eine solche Aussage lässt nicht lange auf sich warten. Wie kannst du dir deines Glaubens nur so sicher sein? Heißt denn Glauben nicht eigentlich, etwas nicht sicher zu wissen? Kann man über Glauben diskutieren? Muss nicht jeder selbst wissen, was er glauben soll? Deswegen ist es wichtig, wir erinnern uns, an Gott zu glauben heißt Gott zu lieben. Genauso wie an die Liebe eines Menschen zu glauben bedeutet, diesen Menschen zu lieben. Wenn du dich entschließt, einen Menschen zu lieben, so ist das weder eine reine Verstandesentscheidung, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, auch keine reine Gefühlssache. Einen Menschen zu lieben heißt, ihn mit allen Regungen, zu denen du als Mensch fähig bist, anzunehmen. Genauso ist der Glaube an Gott keine reine Verstandesentscheidung, aber auch keine reine Gefühlssache. Was muss ich erklären? Auf den ersten Blick einleuchtend ist, dass eine Liebe aus reiner Berechnung keine Liebe ist. Manchmal können diese Berechnungen auch sehr wohlwollend sein. Schau, wenn du mich liebst, dann geht es dir in allen Belangen besser. Also überhaupt nicht egoistisch. Dennoch bleibt eine solche Liebe eine Vernunftliebe. Wir würden sagen, ohne Herz und ohne Gefühl. Wir sind manchmal versucht, die politischen Vernunftehen der Adligen in den letzten Jahrhunderten als lieblos zu bezeichnen, was aber vermutlich etwas vorschnell sein dürfte. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Es gilt nämlich das Gleiche auch für den Glauben. Auf Gott zu vertrauen, weil man sich dadurch größere Chancen für das kommende Leben ausrechnet, ist kein Glauben. Und es funktioniert auch nicht. Das merkt jeder sofort. Sogar Fidel Castro, der im hohen Alter noch den Papst nach Kuba eingeladen hat, um, wie er selbst sagt, noch ein paar Pluspunkte zum Erwerb der Eintrittskarte in den Himmel zu sammeln, weiß vermutlich, dass das keinen Sinn macht, wenn man nicht Gott irgendwie liebt oder doch zumindest gern hat. Das andere, eine Liebe nur aus Gefühl, finden wir nicht so seltsam. Gerade Jugendliche sind manchmal regelrecht allergisch gegen eine verstandesmäßige Einschränkung der Liebe. Ähnlich allergisch sind sie dann auch gegen gute Gründe, an Gott zu glauben. Die gefühlsmäßige Liebe ohne Vernunft ist aber nicht nur extrem gefährdet, sondern auch gefährlich. Okay, zugegebenermaßen ein fiktiver und vielleicht etwas alberner Dialog. Ein Verliebter sagt, ich liebe diese Frau. Schau her, ich habe ein Bild von ihr. Ist sie nicht schön? Und ein verstandesmäßig denkender Freund sagt, ja, schon, aber das Bild ist doch schon sehr alt, oder? Das ist mir egal. Diese Frau muss es sein. Ist das Foto nicht aus Bolivien? Wahre Liebe kennt keine Grenzen, aber die ist doch schon verheiratet, oder? Meine Liebe ist größer. Wurde die nicht wegen Mordes verurteilt? Meine Liebe wird sie auf den Weg der Tugend zurückführen. Ich meine, wegen Mordes an ihren ersten drei Ehemännern? Ich habe keine Angst. Ich liebe sie mehr als mein Leben. Aber die ist doch 40 Jahre älter als du. Das ist mir gleich. Wahre Schönheit altert nicht. Ich meine, gehört zu haben, dass sie vor 5 Jahren gestorben ist. Meine Liebe geht über den Tod hinaus. Und so weiter und so weiter. Zugegeben, der Dialog ist nicht sonderlich realistisch. Aber er macht deutlich, Liebe ohne vernünftiges Denken ist blind. Extrem blind. Denken ohne Liebe ist kalt. Gefühl ohne Verstand ist blind und rücksichtslos. Wir können zwar nicht darüber diskutieren und urteilen, welche Gefühle jemand für einen anderen Menschen hat. Aber bevor aus heißen Gefühlen eine Beziehung entsteht, müssen wir den Verstand einschalten, sonst wird es gefährlich. Dazu kann es durchaus hilfreich sein, wenn wir Freunde oder Freundinnen um ihre Meinung bitten und uns auch vernünftigen Einwänden stellen, mit beiden Flügeln. In der gefühlsmäßigen Liebe und dem klaren Verstand dagegen kann man in den 7. Himmel einer Beziehung abheben. Das gleiche gilt nun auch für den Glauben. Wer behauptet, die eine Entscheidung für oder gegen Gott sei reine Glaubenssache, damit ist normalerweise reine Gefühlssache gemeint, der schaltet das Denken genauso ab wie der blind Verliebte. Das ist aber gefährlich. Wenn Glauben wirklich nichts mit Denken zu tun hat und jeder glauben kann, was er will, dann ist kein Kraut gewachsen gegen verbrecherische Sekten, religiösen Fanatismus und kirchlichen Missbrauch. Glauben und Vernunft sind die beiden Flügel, die zusammenschlagen müssen. Die Entscheidung für Gott ist letztlich eine Liebesentscheidung und unterscheidet sich ganz wesentlich von einem Glauben an UFOs, fliegenden Fettmöpsen oder dem Monster von Loch Ness. Johannes Paul II. hat in einer ziemlich philosophischen und recht schwierigen Enzyklika davon gesprochen, dass Glaube und Vernunft die beiden Flügel des Geistes seien. So kann man auch sagen, dass Liebe und Vernunft die beiden Flügel der menschlichen Beziehung sind. Und die Beziehung zu unserem Schöpfer ebenfalls eine Herzensangelegenheit und eine Verstandessache ist. Beides. Gibt es einen Gott? Oft gehen wir der Frage, ob Gott wirklich existiert, rein rational nach. Das ist in Ordnung und sicher sehr sinnvoll. Aber Diskussionspartner, die nicht an die wahre Liebe zwischen Menschen glauben, können wir rational kaum vom Gegenteil überzeugen. Und dennoch ändern diese manchmal von einem auf den anderen Tag ihre Grundüberzeugung, weil sie sich verliebt haben. Weil sie im Kontakt zu einem attraktiven Menschen erfahren haben, dass da jemand ist, der sie liebt. Vielleicht erkennt auch ein Atheist die Existenz Gottes ganz plötzlich an, wenn er diesem Gott begegnet. Zum Beispiel im Gebet. Und deshalb jetzt der zweite Teil zum Thema Gebet. Wir dürfen nicht den Fehler machen, Gebet zu Gott einfach mit Gespräch, auch nicht mit Gespräch unter Menschen gleichzusetzen. Es wäre zwar schon sehr hilfreich, viele Fragen zum freien Gebet, zum Bittgebet und zum betrachtenden Gebet werden wir leicht klären können, indem wir den Vergleich mit einem Gespräch zwischen Menschen ziehen. Aber Gebet ist mehr als nur Gespräch. Gebet, das ist die gelebte, verwirklichte Beziehung zu Gott. Im ersten Teil habe ich davon gesprochen, dass Glauben sowohl in meiner Beziehung zu Gott eine wesentliche Rolle spielt, ich aber ebenso glauben muss, wenn ich eine Beziehung zu einem anderen Menschen habe. Vor allem, wenn es sich dabei um eine Liebesbeziehung handelt. Sobald ich diese Beziehung lebe, setze ich mich in Beziehung zu anderen. Und das ist schon Gebet. Nicht erst, wenn ich meinen Mund aufmache. Ja, es gilt sogar, schon das Suchen Gottes ist bereits Glauben und Gebet. Gebet, das heißt also irgendwie Gott zu mögen. Alle und jede Voraussetzung zum Gebet ist es, Gott gern zu haben. Ob du für deine Beziehung zu Gott das Wort lieben angemessener findest oder eher von mögen reden willst, ist nicht so wichtig. Hauptsache, er gefällt dir. Du gefällst ihm auch. Schon von Anfang an. Dagegen reagiert Gott für uns befremdlich, wenn wir ihn sezieren, beobachten und auswerten wollen, anstatt ihm Zuneigung entgegenzubringen. Klar, kann man verstehen. Deine Freundin würde ja auch etwas pikiert reagieren, wenn du sie, ohne sie wirklich zu mögen oder gern zu haben, erst einmal in ein Labor zur Untersuchung geben würdest, wenn die Laboranten dort mit deiner Freundin experimentieren, ihr Blut abnehmen, sie vermessen, wiegen und klassifizieren, dann wird es nicht lange dauern und sie wird das Weite suchen. Wundere dich also nicht, wenn Gott das Gleiche tut. Er will nicht in Theorien eingebaut werden, klassifiziert und dann begrifflich bestimmt. Er möchte, dass wir ihn lieben. Kann gut sein, dass er gelegentlich das Weite sucht. Zumindest fühlt es sich manchmal so an. Das ist aber nicht etwa die schrullige Eigenart eines liebeshungrigen Gottes, der erst verlangt, dass man ihn mag, bevor er sich zeigt. Nein, es geht ihm schließlich darum, dass erst die Liebe uns die Augen öffnet für das, was Gott ist, was er will und was er tut. Sobald du Gott magst, ihn gern hast oder sogar nur so etwas wie Liebe empfindest, ja, der Wille dazu reicht aus, betest du, ohne es zu wissen. Denn ab diesem Augenblick öffnen sich deine Augen. Gebet heißt also Gottes Nähe suchen. Bei den Schwestern der Steiner Missionare gibt es einen Ordenszweig, der die Weltmission nur durch das Gebet unterstützt. Diese Ordensschwestern, die nicht nur den ganzen Tag nichts wesentlich anderes tun als beten, sondern dieses sogar ihr ganzes Leben lang, tragen ein Ordenskleid mit einer besonderen Farbe. Es ist komplett rosa. Wir Studenten haben damals die Rosa-Schwestern immer gern Pink Panther genannt und uns innerlich immer gefragt, wie man ein solches Leben wohl aushalten könnte. Die Antwort kam mir, als ich eine junge Frau erlebte, wie sie ganz unruhig wurde, weil ihr Freund für eine Woche nicht in ihrer Nähe war. Nicht, dass sie ihn misstraute. Es ging auch nicht um Langeweile oder ähnliches. Es ging darum, dass sie seine Nähe vermisste. Wie schön war es, als die beiden nach dieser Woche der Sehnsucht wieder vereint waren. Zunächst wurde kein Wort gesprochen, sie vergewisserten sich einfach nur der Nähe des anderen und haben diese Nähe genossen. Es ist schön, einfach nur in der Nähe Gottes sein zu dürfen. Wir müssen dabei nicht unbedingt etwas sagen. Ist es nicht herrlich, erschöpft und ausgelaugt zum Freund kommen zu dürfen und in seinen Armen einschlafen zu können? Und, wenn es sein muss, nach dem Aufwachen ohne ein Wort wieder zu gehen? Warum glauben wir im Gebet immer viele Worte machen zu müssen? Genießen wir doch einfach mal die Nähe Gottes. gönnen wir uns auch ein bisschen Schlaf in seiner Nähe. Ich fände es gar nicht so schlimm, wenn der eine oder andere im Gottesdienst einschläft. Ich bin Pastor, ich darf das sagen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass Gott sich beim Anblick eines eingeschlafenen Gottesdienstbesuchers dem Lied von Pur anschließt. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert. Prinzessin, lass die Augen zu, ich will ganz tief in dich sehen. Ich schleiche mich in den Traum zu dir. Ich liebe dich, ich mag dich schlafen sehen. Allerdings, so schön das gelegentlich ist, auf Dauer ist das natürlich zu wenig. Eine Freundin, die immer nur zum Einschlafen zu mir kommt und mich, wenn auch mit liebevollem Blick, anschließend immer wortlos verlässt, ist auf Dauer schon eine seltsame Freundin. Zu einer echten Freundschaft gehört natürlich auch die Kommunikation. Bevor ich allerdings davon rede, eine wichtige Frage. Antwortet Gott überhaupt? Es gibt viele Menschen, die schon irgendwie an Gott glauben wollen, und die andere bewundern, die sich stundenlang dem Gebet hingeben können. Leider, so führen sie oft an, antwortet Gott mir nicht. Wenn ich bete, dann rede ich wie gegen eine Wand. Wenn man aber konkret von Gebetserhörungen spricht, wird deutlich, wo das eigentliche Problem liegt. Beispielsweise erzähle ich von folgendem Erlebnis. Ich habe im Gebet ziemlich gerungen, ob ich wieder mit meinem zerstrittenen Nachbarn Frieden schließen soll. Mitten im Gebet klingelt es an der Tür und wer steht vor mir? Mein Nachbar, der sich eine Bohrmaschine ausleihen will. So redet Gott mit mir. Mein sehnsüchtiger Freund, der gerne glauben möchte, wird mir sicherlich antworten, ach, das meine ich doch nicht. Das ist doch bloß Zufall. Ich kann doch nicht in alle Zufälle sofort Gottes Stimme hineininterpretieren. Außerdem, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich ein Zeichen Gottes ist? Also, ein anderes Beispiel. Ich erzähle, ich war im Gebet mit Gott, eigentlich ein ganz normales Gebet ohne besonderes Anliegen. Plötzlich, mitten im Gebet, ging mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf, ruf deine Eltern. Ich konnte ihn einfach nicht mehr loswerden. Also habe ich aufgehört zu beten und Gottes Auftrag ausgeführt und meine Eltern angerufen. Wieder wird mein Freund antworten, aber, das waren doch deine eigenen Gedanken. Warst du dir denn sicher, dass Gott das von dir wollte? Du rennst auf deine eigenen Fantasie hinterher. In meinem Beispiel ist es eigentlich vollkommen gleichgültig, ob ich durch den Anruf bei meinen Eltern deren Leben gerettet hätte oder nur ein bisschen mit ihnen geplaudert hätte. Für meinen Freund ist es sowieso klar, dass die angebliche Antwort Gottes nur ein Gedanke meines eigenen Gehirns war. Damit hätten wir die Katze, die sich in den Schwanz beißt, beim Schopf gepackt. Denn der gut glaubwollende Freund erwartet, dass Gott zu ihm spricht, dann würde er auch gerne glauben. Aber die Art und Weise, wie Gott zu ihm spricht, will er nicht Gott zuschreiben, sondern hält es für Einbildung. Mit anderen Worten, der Freund, der nicht glauben will, weil Gott nicht zu ihm spricht, will vor allem nicht glauben, dass Gott zu ihm spricht. Aber seien wir ehrlich, genau das Gleiche denken wir doch auch, oder? Es wäre uns doch etwas peinlich, jemandem einzugestehen, dass ich nun meinen Urlaub nicht mehr in Spanien, sondern Italien verbringe, weil ich im Gebet von Gott dazu aufgefordert worden bin. Würdest du so etwas eingestehen? Aber schlimmer noch, du würdest so etwas Abstruses nicht nur verschweigen, du würdest es erst gar nicht wahrhaben wollen. Da wir uns selbst nicht für verrückt erklären wollen, leugnen wir einfach die Einwürfe Gottes und machen weiter in Urlaub in Spanien. Olle, wir sind Meister darin, Gottes Stimme zu überhören. Aber vielleicht sind wir trotzdem bereit, als einfache Neulinge eine Lehre zu beginnen, das Gebet neu zu lernen. Das Gebet neu zu lernen heißt, Gebet als Zeichen sehen zu verstehen. Tatsächlich spricht Gott gerne in den vorhin erwähnten Zeichen zu mir. Das tun wir Menschen ja auch. Wir lächeln dem anderen zu, halten eine Tür auf, bezahlen die Cola, reichen jemand die Hand, berühren und schauen, seufzen und machen Geschenke. Unsere nonverbale Kommunikation kennt Schattierungen ohne Ende. Und Gott ist da auch Experte. Seine Botschaften, Zärtlichkeiten und Gefälligkeiten sind allerdings ungleich vielfältiger. Wir müssen nur bereit sein, sie als solche wahrzunehmen. Wir trauen uns das ja nicht so wirklich. So ein innerer Selbstzweifel, war das jetzt ein Zeichen Gottes oder nicht, unterscheidet sich in nichts von den Liebeszweifeln eines Pubertierenden. Hat er mich wirklich angeschaut? Nein, das kann nicht sein. Oder doch? Was aber, wenn ich mich täusche? Oh Gott, wäre das peinlich. Vielleicht meint er gar nicht mich. Vermutlich habe ich mir das nur eingebildet. Was aber, wenn er etwas von mir will und ich merke es nicht, wenn ich jetzt darauf regiere, dann lachen mich bestimmt alle aus. Was soll ich nur tun? Die Antwort, die ich einem vom pubertierenden Selbstzweifeln geplagten Mädchen geben würde, gebe ich auch den Auszubildenden in den Schulen des Gebetes. Trau dich, mach deine Erfahrung. Und du wirst ziemlich schnell erkennen, welchen Zeichen du trauen darfst und welchen nicht. Hab keine Angst, dich zu blamieren. Dadurch lernst du nur schneller. Gott spricht zu uns durch Zeichen. Vorsehung nennen das die betenden Menschen oder Fügung. Wenn du nur ein wenig in den Lebensberichten großer Christen liest, wirst du aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Ich empfehle dir zum Beispiel die Erlebnisse eines Pfarrers aus meiner Heimat in Kleve, Fritz Leinung. Oder man will es fast nicht glauben, das kleine Büchlein von Gerion Goldmann, Tödliche Schatten, tröstendes Licht. Oder die aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers. Oder machen wir hier Schluss. Dazu ist allerdings Glauben notwendig. Genauso wie in einer Freundschaft. Gekaufte Rosen und den Hundeblick am Klavier kann jeder. Du musst glauben, dass es sich dabei um ein Zeichen von Zuneigung handelt. Ich verstehe eigentlich nicht, dass Menschen diesen Zeichen immer noch so viel Vertrauen entgegenbringen, obwohl sie doch häufig enttäuscht worden sind, Gott gegenüber aber dieses Vertrauen versagen. Naja, wer versteht schon die Menschen? Gebet bedeutet allerdings auch seine Stimme hören. Nicht glauben unterschätzen diese ersten Gebetsformen und denken und hoffen immer nur an den Austausch von Worten und Informationen. Dabei sind die bisher geschilderten Weisen des Gebetes keineswegs nur Vorformen. Im Gegenteil, sie sind wichtiger als das mündliche Gebet. Aber ich gebe zu, auch eine jede menschliche Beziehung lebt vom Gespräch, dem Austausch von Meinungen, Ansichten, Informationen, Bitten, Lob und Dank. Und wieder ist es eine Frage des Glaubens, ob ich bereit bin, Gottes Stimme zu hören. Denn Gott redet nicht mit menschlicher Stimme, er ist Geist, purer Geist, und stellt die Verbindung zu uns her über unseren Geist. Das ist natürlich nicht so einfach zu glauben. Wir sind kritisch unseren eigenen geistigen Regungen gegenüber und skeptisch, wenn wir etwas nicht verstehen. Aber wer eine enge seelische Beziehung zu einem anderen Menschen hat, kennt das vielleicht. Eine Mutter wacht mitten in der Nacht auf und weiß, dass ihrem Sohn etwas Schreckliches passiert ist. Eine Bekannte von mir verließ mitten in einer Vorlesung den Saal, in der Gewissheit, sofort zu Hause anrufen zu müssen, ohne zu wissen, warum. Wie sich herausstellte, war die Großmutter gestorben. Eine Frau weiß entgegen allen Meldungen, dass ihr vermisster Mann noch lebt. Ein Kind erkennt die Mutter, obwohl es als Säugling von ihr getrennt wurde und sie seitdem nicht mehr gesehen hatte. Natürlich geschieht das nicht immer, aber es kommt vor, häufiger sogar, als man glaubt. Aber wir reden nicht gerne darüber. Es gibt also seelische Regungen von Seele zu Seele ohne Worte. Gedanken schießen uns durch den Kopf und lassen uns nicht wieder los. Fantasien entwickeln ein Eigenleben, Bilder tauchen immer wieder auf, Gefühle lassen sich nicht abschütteln. Was wir als seelische Regungen zwischen Menschen kennen, ist jedoch nur ein Abbild dessen, was Gott uns im Gebet an seelischen Geschenken zukommen lassen kann, wenn wir es nur zulassen. Gott ist mehr geistig und uns näher als jede andere Seele eines Menschen. Deshalb kann er in unserem Geist präsenter sein als jede menschliche Seele. Es bleibt lediglich die Frage, ob wir an seine Gegenwart glauben. Probier es doch einfach mal aus. Such dir einen ruhigen Ort, am besten eine Kirche. Setz dich, wenn du willst, kannst auch knien und trage Gott deine Bitten vor, deine Fragen oder was auch immer. Und dann sei aufmerksam. Frage dich, was Gott wohl darauf antworten würde. Der erste Gedanke, der dir daraufhin durch den Geist geht, nimm ihn als Antwort. Frage noch, das kommt vielleicht später, frage noch nicht danach, ob es nur Einbildung ist. Rätsel nicht, ob es nur dein eigener Geist sein kann. Sei ausnahmsweise nicht kritisch und nicht skeptisch. Nimm den Gedanken so, wie er dir kommt. Frage nach, was meinst du damit, Gott? Melde Bedenken an, bringe Einwände. Führe deine eigenen Erzählungen fort mit anderen Worten. Beginne ein Gespräch mit Gott. Lass dich unterbrechen. Was du am Anfang vielleicht noch für deine eigenen Gedanken gehalten hast, wird sich zunehmend in die Rede Gottes verwandeln und dir fremd vorkommen. Vielleicht gibt Gott dir ungewöhnliche Ratschläge. Vielleicht lobt er dich, obwohl du um Verzeihung bitten wolltest. Vielleicht rügt er dich, obwohl du ihn lobst. Trau dich nur erst einmal, deine Fantasie in den Dienst Gottes zu stellen. Und du wirst feststellen, dass er sie gerne verwendet. Dieses Gespräch mit Gott braucht ein wenig Übung. Aber vielleicht nur ein klein wenig. Viel wichtiger ist Ruhe und Ungestörtheit. Aber noch wichtiger Vertrauen und Glauben. Einige von euch werden diese Art, mit Gott ins Gespräch zu kommen, als Lieblingsform des Gebetes entdecken. Andern ist sie zu wenig intensiv und zu oberflächlich. Und tatsächlich haben die Mystiker im Gespräch mit Gott nicht nur Worte gewechselt, sondern Gott hat ihnen so umfassende seelische Regungen geschenkt, dass ihnen die Worte weggeblieben sind. Wie dem auch sei, Gott ist Geist und schenkt uns neben so wichtigen Dingen wie Trost, Mut, Demut, Frieden oder auch kreative Unruhe auch die Gnade des Gespräches. Sehr real für den, der glaubt. Und so möchte ich jetzt am Schluss nochmal auf die klassischen Formen, die uns bekannten Formen des Gebetes zurückkommen und sie unter diesem Gesichtspunkt vielleicht auch nochmal neu betrachten und neu einordnen und verstehen können. Die schönste Form des Gespräches ist natürlich der Dialog. Frei erzählen, offen bitten, einfach danken, das ist das Vorrecht der Verliebten. In jedem Gerichtssaal muss man sich an Formen und Formeln halten, im Gebet nicht. In jeder Behörde muss ein Antrag formgerecht sein, im Gebet nicht. Sogar ein Brief erwartet ein Mindestmaß an Förmlichkeit, sonst kommt er es gar nicht an. Das Gebet kommt immer an. Und wer einmal von der Erlaubnis der Liebenden, frei miteinander zu reden, in Bezug auf Gott Gebrauch gemacht hat, der will es nicht mehr missen. Aber es muss nicht dabei bleiben. Hast du mit deiner Freundin noch nie ein Lied gesungen? Gott hört gerne Lieder und er singt auch gerne mit. Und wer nur an den verliebten Romeo unter Julias Balkon denkt, der weiß, dass ein Lied, selbst schlecht gesungen, mehr sagt als 1000 Worte. Aber auch Gedichte kann man aufsagen. Selbstverfasste Liebesgedichte. Gedichte von einem Ghostwriter oder von Goethe. Ganz egal, jedes Romantikerherz wird bei einer solchen Gelegenheit höher schlagen, oder? Geschichten vorlesen ist total in. Nicht nur für die kleinen Kinder. Stell dir vor, einer von euch beiden ist krank, der andere wacht an seinem Bett. Für eine echte Unterhaltung fehlt die Kraft. Warum nicht etwas vorlesen? Auch zum romantischen Einschlafen, zur gegenseitigen Unterhaltung bei langen Autofahrten oder beim Frühstück aus der Zeitung vorlesen. Wer es noch kann, hat schon gewonnen. Am schönsten aber ist es, in den Worten des anderen zu reden. Zum Höhepunkt des Films, auch schon ein bisschen älter, gebe ich zu, Die Braut, die sich nicht traut, gehört es, dass Julia Roberts am Ende des Films einen Heiratsantrag macht und dabei genau die gleichen Worte benutzt, die Richard Gere am Anfang des Filmes selbst ausgesprochen hat. Das gleiche, unheimlich romantisch, findet sich zum Beispiel auch in Glauben ist alles, einer meiner Lieblingsfilme. Natürlich nicht nachplappern oder nachäffen, sondern sich die Worte und Gedanken des anderen selbst zu eigen machen. Das ist Liebe. Du merkst schon, worauf ich hinaus will. Es ist nicht so, dass ein aufgesagtes Vaterunser etwas für Anfänger und das frei gesprochene Gebet etwas für Profis ist. Vielmehr kann ein Rosenkranz so eine Art Vorlesezeit sein. Ein Vaterunser eine Liebeserklärung mit den Worten Gottes. Ein altes Gebet wie ein Liebesgedicht von Goethe. Vielleicht fühlst du dich im nächsten Gottesdienst, während du dein Lied singst und zur Orgelbühne hochschaust, wie Romeo unter dem Balkon seiner Julia. Warum nicht? Manchmal kommt es auf die Worte an, manchmal aber nur auf die Haltung, die man zum Ausdruck bringen will. Wer seinem Kind amüsante Märchen vorliest, kann es trotzdem ernst mit ihnen meinen. Es gibt sogar Gelegenheiten, wo es weder auf die Worte noch auf die Haltung ankommt, sondern vielmehr darauf, dass man überhaupt etwas sagt. Auch ein Rosenkranz kann, wenn es sein muss, unandächtig und gedankenlos gebetet, dennoch ein Gebet sein, das Gott gefällt. Vielleicht reicht Gott ja auch schon die halbe Stunde, die es dafür braucht, als Zeichen unserer Zuneigung zu ihm. Wie dem auch sei, spielen wir die Formen des Gebetes nicht gegeneinander aus. Fragen wir nicht, was wertvoller ist. Bemühen wir uns vielmehr darum, Gott zu mögen und unsere Liebe ihm zu zeigen. Die Form, in der wir es dann tun, ergibt sich von selbst. Nur immer schön offen bleiben.